setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Unser Diensttelefon klingelt.
Oh Gott, wie nervig.
Beliebtestes Geräusch. Am anderen Ende der Leitung befindet sich eine Pflegekraft von der gynäkologischen Normalstation. Sie ist ganz verzweifelt und berichtet von einer 36-jährigen Patientin, die am Vortag entbunden hat. Sie hat eine geburtshilfliche PDA-Anlage erhalten und klagt nun seit über 24 Stunden über ausgeprägte Kopfschmerzen. Sämtliche konservative Maßnahmen, Behandlung mit Paracetamol und NSAIDs haben nicht zur Besserung geführt. Die Schmerzen treten ganz besonders beim Aufsetzen auf und es ist der Patientin fast nicht möglich, ihr Neugeborenes zu stillen.
Heute beschäftigen wir uns mit einer relevanten Komplikation nach Spinal- oder Periduralanästhesie, nämlich dem postpunktionellen Kopfschmerz, der hier mutmaßlich in unserem Fall vorliegt. Der postpunktionelle Kopfschmerz hat vor allen Dingen eine Bedeutung in der Geburtshilfe und kann zu einer hohen Beeinträchtigung führen, vor allen Dingen auch von der Mobilität und in diesem Fall, wie wir schon gehört haben, auch das Stillen oder das Bonding nach einer Geburt beeinträchtigen.
Dieser Postpunktionskopfschmerz tritt am häufigsten auf nach akzidentieller Dura-Perforation, wie zum Beispiel hier erwähnt im Rahmen einer PDA-Anlage, aber auch natürlich der gezielten Dura-Punktion, wie zum Beispiel der Spinalanästhesie oder auch einer Lumbalpunktion. Ganz typischerweise tritt dieser Kopfschmerz innerhalb von 5 Tagen nach der Punktion auf und ist besonders häufig nach Dura-Perforation mit der TUI-Nadel, nämlich da in größer 80% der Fälle.
Die Pathophysiologie zum Postpunktionskopfschmerzen ist tatsächlich nicht vollständig geklärt. Es gibt so ein paar Überlegungen als zentrale Mechanismen, die man dafür verantwortlich macht. Da wäre einmal der Liquorverlust zu nennen. Durch diesen Liquorverlust geht man davon aus, dass es zu einem intrakraniellen Druckabfall kommt. Eine andere Idee ist, dass die Traktion an den Meningen, Nerven und Gefäßen für den Kopfschmerz nach einer Punktion verantwortlich ist. Als dritte Überlegung kommt eine Vasodilatation in Frage, die eben kompensatorisch zerebral auftritt. Und da denken wir dann einmal an das Monroe-Kelly-Doktrin, das ja besagt, dass wir eben im Gehirn einen starren Raum haben mit einem festen Volumen eben von Hirn, Gewebe, Blut und Liquor. Und um einen konstanten interkraniellen Druck zu gewährleisten, müssen diese drei Komponenten eben immer im Gleichgewicht stehen. Deswegen kommt es dann zu einer zerebralen Vasodilatation. Aber dem Ganzen gegenüber steht die Tatsache, dass der Verlust der Liquormenge nicht mit dem Schweregrad der Symptomen zu korrelieren ist. Deswegen ist der Pathomechanismus hier noch nicht vollständig geklärt.
Man hat aber verschiedene Risikofaktoren festgestellt, die für das Auftreten eines postpunktionalen Kopfschmerzes sprechen. Dazu gehören einerseits patientenassoziierte Faktoren. Und da wären das genau Greta und ich, die ersten drei Punkte. Jüngeres Lebensalter,
oh, ja.
Weibliches Geschlecht, ein niedriger Body Mass Index. Aber das Risiko wird auch erhöht durch zum Beispiel eine positive Anamnese für Migräne, chronische Zephalgien oder auch Depressionen. Dann gibt es noch geburtshilfliche Faktoren, zum Beispiel die Zervixdilatation zum Zeitpunkt der PDA-Anlage, eine Multiparität oder auch vermehrtes Pressen unter Geburt. Und da ist so ein bisschen die Theorie, dass eben bei einer erhöhten Zervixdilatation natürlich die Patientin nicht mehr ganz so ruhig sitzen kann und es deswegen eher zu einer Perforation akzidentiell kommen kann. Anästhesiologie-assoziierte Faktoren wären zum Beispiel eine Punktionsnadel mit scharfem Schliff, anstatt wie zum Beispiel bei unserer Spinalanästhesie ein Sprotteschliff, der ja atraumatisch ist und eher verdrängend wirkt. Ein großer Nadeldurchmesser, wie wir es eben auch in der Geburtshilfe hier haben mit der TUI-Nadel, die sind ja schon relativ dick. Weitere Faktoren wären mehrere Punktionsversuche und auch die mangelnde Erfahrung, nicht aber nur des Anästhesisten oder der Anästhesistin, sondern auch der Pflegekraft. Und da bedenken wir, dass eine erfahrene Pflegekraft natürlich extrem wichtig ist, um den Patienten in die entsprechende Lage zu bringen und auch Kommandos zu geben, wie der Patient sich verhalten soll oder wie er sich eben hinsetzen soll.
Und ich glaube, auf wenig Dinge trifft der alte Standardsatz Vorbereitung ist alles so gut zu wie auf eine PDA oder eine Spinalanästhesie. Unser Leitsymptom ist jetzt natürlich ganz klar der lagerabhängige Kopfschmerz. Also vor allen Dingen auch eine Verstärkung der Symptome im Sitzen und eine bessere Toleranz im Liegen. Die Lokalisation von diesem Kopfschmerz ist eher temporoparietal oder occipital, teilweise auch frontal. Und der Charakter ist hier eher dumpf und pochend. Es kann auch noch zu einigen Begleitsymptomen kommen, zum Beispiel Nackensteifigkeit, aber auch Tinnitus und Hörveränderungen sind möglich. Auch eine Photophobie oder Doppelbilder sind denkbar. Aber es sind auch atypische Verläufe beschrieben, wo es dann zum Beispiel zu keiner Lageabhängigkeit der Kopfschmerzen kommt. Also da trotzdem dann einmal an den Postpunktionskopfschmerz denken.
Wenn wir jetzt eine Diagnose stellen wollen, dann gibt es nach der Leitlinie geburtshilfliche Analgesie und Anästhesie diagnostische Kriterien. Diese beinhalten zum einen das Auftreten oder die Verschlechterung eines Kopfschmerzes innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufrichten und assoziiert mit eben den schon eben von Greta genannten Symptomen wie zum Beispiel Nackensteifigkeit, Tinnitus, Hörveränderung, Photophobie, aber auch Nausea. Weiterhin brauchen wir eine vorausgegangene Liquorpunktion bzw. eben akzidentielle Durapunktion. Die Entwicklung des Kopfschmerzes ist ganz typischerweise innerhalb von 5 Tagen nach Liquorpunktion. Und als letztes Kriterium tatsächlich die Verbesserung des Kopfschmerzes spontan oder innerhalb von 48 Stunden nach effektiver Therapie. Und dazu gehört zum Beispiel auch unser epiduraler Blutpatch.
Wer heilt, hat recht, wie immer, gell?
Ja, so ist es. Ganz wichtig sind diese diagnostischen Kriterien natürlich im Kontext der stattgehabten Punktion. Es gibt auch bildgebende Verfahren, die wir zur Unterstützung einsetzen können, aber tatsächlich brauchen wir die nicht zur Diagnosestellung. Nur mal erwähnt, in der Computertomographie könnte man zum Beispiel feststellen, dass es ein subdurales Hygrom oder Hämatom gibt oder dass es zur Erweiterung epiduraler venöser Kompartimente gekommen ist. Im MRT könnte man zum Beispiel auch feststellen, dass es meningeale Verdickungen gibt mit Kontrastmittelaufnahme oder man könnte sogar den subduralen Flüssigkeitssaum darstellen. Und auch der lumbale Austritt von Liquor lässt sich mitunter im spinalen MRT nachweisen.
Natürlich müssen wir uns auch überlegen, ob das jetzt wirklich ein postpunktioneller Kopfschmerz ist oder ob da vielleicht noch was anderes hintersteckt, und da werden die Differentialdiagnosen jetzt nochmal ganz wichtig. Klar ist natürlich, dass wenn so ein Kopfschmerz auftritt, müssen wir natürlich an einige gravierende Krankheitsbilder denken, die wir auf jeden Fall ausschließen sollten. Da wären natürlich an erster Stelle die Blutungen zu nennen, ob das jetzt intrazerebrale oder subdurale Blutungen sind oder aber auch Thrombembolien wie ein Apoplex oder auch die Sinusvenenthrombose, gerade auch nach Geburt. Da wäre dann natürlich die Bildgebung sehr wichtig und hätte natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Andererseits müssen wir natürlich auch an entzündliche Differentialdiagnosen denken, wie zum Beispiel der Meningitis oder eine Präeklampsie oder ein HELLP-Syndrom, was ja eben auch postpartal noch auftreten kann, ganz wichtig. Es gibt auch sogenannte spontane Liquorunterdrucksyndrome, die wir auch im Hinterkopf haben können, oder ein Pneumocephalus oder schlicht und einfach eine Hypovolemie, die natürlich auch mit Kopfschmerzen einhergehen kann. Es gibt auch andere Arten von Kopfschmerzen, die dem postpunktionellen Kopfschmerz sehr ähnlich sein können. Wir denken gerade auch nochmal an diese Photophobie. Da wäre dann an erster Stelle die Migräne zu nennen, was ja auch tatsächlich ein Risikofaktor für die Entwicklung von einem Postpunktionskopfschmerz ist. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir einen Substanzentzug vorliegen haben, entweder Koffein oder Drogen, oder auch, dass es ein Laktationskopfschmerz ist. Das klingt ja unangenehm.
Habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ein Laktationskopfschmerz ist ein Kopfschmerz, der tatsächlich beim Stillen auftreten kann oder kurz danach. Und das erklärt man sich mit der Ausschüttung von Oxytocin, die ja beim Stillen passiert und die zu einer Vasokonstriktion führen kann.
Cool, viel Spaß. Und als letzte Differentialdiagnose seien nochmal die Tumore genannt.
Was können wir jetzt therapeutisch tun? An allererster Stelle bedenken wir natürlich die konservativen Maßnahmen. Die Patienten werden dazu angehalten, auf eine adäquate Wasserzufuhr zu achten. Also sie sollen einfach vermehrt trinken. Es wird aber keine forcierte Flüssigkeitstherapie, IV oder ähnliches empfohlen. Also die Patienten sollen einfach auf eine ausreichende Trinkmenge achten. Eine Bettruhe wird nicht angeordnet. Wir denken auch gerade da an das Risiko von Thromboembolien. Aber natürlich, wenn die Patienten sich wohler fühlen in einer flachen Lagerung, dann können sie das natürlich gerne tun. Pharmakologisch beginnen wir erstmal mit einer Basistherapie mit zum Beispiel Paracetamol oder auch NSAIDs. Ganz typisch für den postpunktionellen Kopfschmerz ist aber auch eine Besserung durch Koffein. Empfohlen wird die Koffeingabe innerhalb der ersten 24 Stunden und die Dosis dafür beträgt 200 bis 300 Milligramm, ungefähr 3 bis 4 Mal täglich, ungefähr bis zu einer Maximaldosis von 900 Milligramm am Tag. Keine Empfehlung gibt es für Gabapentinoide, Triptane, Kortikosteroide oder auch ACTH-Analoga.
Kommt es unter dieser konservativen Therapie zu keiner ausreichenden Besserung, dann haben wir noch die Möglichkeit eines epiduralen Blutpatches. Das ist tatsächlich der Goldstandard zur Therapie des postpunktionellen Kopfschmerzes und wird vor allen Dingen eingesetzt, wenn wir eine hohe Alltagsbeeinträchtigung haben. Zum Beispiel, wenn eine Mutter Schwierigkeiten hat zu stillen. Außerdem würden wir den epiduralen Blutpatch auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn wir vor allen Dingen Liquorunterdruck assoziierte Symptome haben, also zum Beispiel visuelle oder auditive Symptome oder aber auch eine extreme Abhängigkeit der Symptome von der Lage. Der beste Zeitpunkt für einen epiduralen Blutpatch wird in der Literatur ein bisschen kontrovers diskutiert. Die beste Erfolgsrate ist beschrieben, wenn der epidurale Blutpatch nach über 24 Stunden nach erfolgter Dura-Perforation erfolgt. Wenn man diesen Blutpatch früher macht, also unter 48 Stunden, kann es zu einer erhöhten Rezidivrate kommen. Aber es ist natürlich keine absolute Kontraindikation. Das heißt, darüber würde man die Patientinnen dann auf jeden Fall aufklären. Aber wenn die Symptomlast sehr hoch ist, dann denken wir, dass es natürlich sehr sinnvoll ist, auch dann eben nicht so lange abzuwarten, bis diese 48 Stunden dann vorbei sind, sondern für die Beschwerdelinderung auf jeden Fall dann auch schon früher daran zu denken. Und wie machen wir jetzt so einen epiduralen Blutpatch? Wichtig ist, dass wir streng aseptisch arbeiten und vor allen Dingen brauchen wir 2 Ärzte dafür, weil wir einerseits ungefähr 20 Milliliter autologes Blut abnehmen müssen. Das heißt, dafür brauchen wir schon mal die erste Person und dann wollen wir natürlich gleichzeitig einmal punktieren. Da nehmen wir entweder dasselbe Punktionsniveau, wo die Perforation stattgefunden hat, oder wir nehmen ein Segment weiter unten. Da stechen wir dann jetzt natürlich wieder epidural einmal ein und applizieren das autologe Blut. Wenn es jetzt zu sehr, sehr starken Schmerzen kommt, dann würden wir da natürlich abbrechen. Aber insgesamt hat man dann schon oft auch sehr schnell eine Beschwerdebesserung. Nach der Punktion kann man die Patientinnen bitten, sich nochmal so für 2 Stunden hinzulegen. Das ist sehr üblich, dieses Prozedere, aber letztendlich gibt es dafür auch keine definitive Evidenz. Und leichte Aktivitäten kann man danach dann schon auch wieder durchführen.
Die Die Anlage eines epiduralen Blutpatch ist sehr befriedigend tatsächlich, denn die Symptomverbesserung ist in teilweise 80% der Fälle direkt da. Also schon mit Einspritzen des Blutes berichten teilweise die Patienten und Patientinnen schon über eine Symptomverbesserung. Circa 20% der Patienten brauchen einen zweiten epiduralen Blutpatch. Was mal vorkommen kann, ist, dass es zu Lumbalgien, also zu Schmerzen im Lumbalbereich kommen kann, im Bereich der Punktionsstelle. Und nur ganz selten kommt es zu Blutung oder Infektion. Da müssen wir dran denken, das müssen wir natürlich aufklären, wenn wir für einen Blutpatch aufklären. Ebenfalls, und das wurde ich tatsächlich in meiner Facharztprüfung gefragt, müssen wir auch für eine erneute Dura-Perforation aufklären, wenn wir für den epiduralen Blutpatch aufklären.
Es gibt noch ein paar wenige alternative Therapien, die nennen wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber. Das ist einmal die okzipitale Nervenblockade, eine Ganglion-Sphenopalatinum-Blockade sowie Akupunktur oder ein epiduraler Fibrin-Patch. Das allerdings nur, wenn wir Kontraindikation gegen einen epiduralen Blutpatch hätten.
Kommen wir zu unserer Patientin vom Anfang. Ganz typisch in diesem Fall, das haben wir schon festgestellt, ist der Kopfschmerz nach eben geburtshilflicher PDA-Anlage. Bei genauerer Inspektion des Anästhesieprotokolls finden wir auch tatsächlich den Hinweis darauf, dass es eine schwierige Punktion war, eine Mehrfachpunktion, und tatsächlich ist auch die akzidentielle Dura-Perforation dokumentiert. Der besonders beim Aufsetzen schlimmer werdende Kopfschmerz gibt uns einen weiteren Hinweis, dass wir es hier mit einem postpunktionellen Kopfschmerz zu tun haben. Die Patientin leidet jetzt schon über 24 Stunden an den Kopfschmerzen. Die Therapie mit NSAID und Paracetamol hat bisher keine Besserung gebracht. Das heißt, wir könnten uns jetzt noch überlegen, ob wir Koffein nochmal versuchen als konservative Therapie. Oder, wenn das auch nicht wirkt, dann wäre das natürlich auch eine Kandidatin für einen epiduralen Blutpatch.
Unsere so geliebte TUI-Nadel. Und nochmal für alle, die genau wie ich sich niemals merken können, wie man diese Nadel einfach schreibt. Aber ich finde, es ist immer sehr beeindruckend, wenn man die richtige Schreibweise findet. Also hier nochmal für alle. T-U-O-H-Y müsste eigentlich, und das würde uns allen das Leben sehr erleichtern, Hubernadel heißen. Denn der Zahnarzt Ralf Huber, der in seiner Praxis die gebogene Spitze entwickelt hat, um so weniger Gewebsschäden zu setzen. Allerdings ist über diesen Ralf Huber wenig bekannt und der Edward Tui, ein Militärarzt und Anästhesist an der Mayo Clinic, hat sich dann in den 40er Jahren diese Idee abgeschaut und damit die Epiduralanästhesie revolutioniert.
Kommen wir zu unserer Take-Home-Message.
Der postpunktionelle Kopfschmerz ist eine relevante und potenziell schwerwiegende Komplikation einer Spinal- oder Epiduralanästhesie. Sie tritt in den häufigsten Fällen nach akzidentieller Perforation der Dura bei PDA- oder PDK-Anlage auf.
Risikofaktoren sind als wichtigste zu nennen jüngeres Alter, weibliches Geschlecht, niedriger BMI, Migräne oder chronische Zephalgien in der Vorgeschichte, oder auch anästhesiologische Risikofaktoren, wie zum Beispiel große Nadeldurchmesser, scharfe Nadeln, vermehrte Punktionsversuche und unerfahrene AnwenderInnen.
Als Leitsymptom haben wir hier vor allen Dingen einen lageabhängigen Kopfschmerz, können aber noch weitere Symptome vorfinden, wie zum Beispiel eine Nackensteifigkeit, ein Tinnitus, aber auch Doppelbilder und Photophobie ist denkbar.
Unsere Diagnose ist vor allem klinisch zu stellen, mit den eben genannten Symptomen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Dura-Punktion stehen. Eine Bildgebung ist nicht zwingend erforderlich, aber kann indiziert sein bei atypischer Klinik oder bei Verdacht auf Differentialdiagnosen.
Bei den Differentialdiagnosen sollten wir natürlich erstmal die wichtigsten und schwerwiegendsten Differentialdiagnosen ausschließen, wie zum Beispiel das subdurale Hämatom, eine Sinusvenenthrombose, aber auch ein postpartales Helps-Syndrom oder eine Meningitis.
Die Therapie erfolgt zunächst konservativ. Hier ist nochmal die ausreichende Flüssigkeitstherapie zu nennen. Die Pharmakotherapie beginnt mit der Basis von Paracetamol NSAIDs, Koffein in einer Maximaldosis von 900 Milligramm pro Tag ist eine Option. Und wenn diese Maßnahmen nicht helfen, dann denken wir an einen epiduralen Blutpatch.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.